You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hey, ihr hört mal wieder die Antifa-News, heute am 20. Juli. Heute geht es verstärkt um den AfD-Bundesparteitag in Magdeburg, aber erstmal hört ihr bei uns die Kurzmeldung und am Ende erinnern wir natürlich wie immer an die Opfer rechter Gewalt. Rund 50 Nazis reisen aus ganz Deutschland für das Konzert der rechtsextremen Band Flatlander, die aus den Niederlanden stammt, an. Darunter sind auch Mitglieder mehrerer Chapter der Hammerskins, das Flieder-Volkshaus, der NPD, beziehungsweise neuerdings die Heimat, ist laut MDR zu einer rechten Kaderschmiede mit überregionaler Bedeutung geworden und es liegt in Eisenach. Laut der Polizei haben im vergangenen Jahr dort 11 Veranstaltungen stattgefunden, 6 davon rechtsextreme Rockkonzerte und Liederabende. Nachdem die CDU unter Friedrich Merz bei ihrem Parteitag neben der als Polizistin verkleideten und fremdenfeindliche Plattitüden veräußerten Claudia Pechstein auch über eine populistische Ausrichtung diskutierte, scheint sich dieser Kurs mit Friedrich Merz' neuem erklärten Stellvertreter Carsten Lindemann noch zu verstärken. Der Versuch, mit rechtspopulistischen Themen AfD-WählerInnen zu gewinnen, wird langfristig zu einer Normalisierung von bisher nur durch die AfD vertretenen Positionen innerhalb der CDU führen. Die Deutsche Burschenschaft, kurz DB, will vom 15. bis 17. September im italienischen Alto Adige in Südtirol ihre Verbandstagung veranstalten. Wie 2019 in Colmar oder 2022 in Düsseldorf wurde den Nazi-Burschen auch 2023 in Algund die Räumlichkeit nach antifaschistischen Interventionen gekündigt. Bei der Ortswahl weiterhin auf Südtirol zu beruhen, dürfte kein Zufall sein. Die Nazi-Burschen wollen gerne in Regionen veranstalten, die sie wieder heim ins Reich holen können. Der Neonazi Sven Liebig wurde unter anderem wegen Volksverhetzung und übler Nachrede vom Amtsgericht Halle zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Vermutlich wird er in Revision gehen wollen. Es gab bereits viel Kritik am Umgang der Staatsanwaltschaft mit Sven Liebig und es wurde lange über kaum zu ignorierende Tatbestände hinweggesehen, beziehungsweise wurden diese nicht geahndet. Wie kam es dazu, dass Liebig nun endlich verurteilt wurde? Wir waren im Gespräch mit Halle gegen Rechts.
Ich würde davon ausgehen, dass der öffentliche Druck und auch das Unverständnis, es geht hier jetzt nicht nur darum, dass Leute gesagt haben, wir wünschen uns irgendwie hier eine härtere Verfolgung, sondern Juristinnen, Juristen, Fachjournalistinnen, Menschen aus dem Themenfeld extreme Rechte sagen seit Jahren, es ist absolut nicht nachvollziehbar, was hier passiert. Wie kann hier so viel straflos bleiben oder so geringe Strafen nur auslösen? Und ich denke, das wird in der Behörde in Teilen auch zu einer Irritation irgendwann geführt haben.
Tatsächlich ist seit einiger Zeit, so ergeben Recherchen des MDR, ein neuer Staatsanwalt für den Buchstaben L zuständig. Und dieser scheint Liebigs Verhalten anders zu bewerten als seine Vorgängerin. Dass viele Gruppen von JournalistInnen das damalige Wegschauen der Staatsanwaltschaft skandalisiert haben, dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum Liebig nun doch juristisch belangt wird. Auch wurden durch ein Adhäsionsverfahren zivilrechtliche Ansprüche von betroffenen Personen in einer Nebenklage eingefordert.
Als Nebenklägerin, als AdhäsionsklägerInnen kann man Beweisanträge stellen, kann man Zeuginnen befragen. Also man hat einen aktiven Part in diesem Verfahren. Das haben wir auch genutzt. Dafür war auch viel Recherche wichtig, die gar nicht immer wir gemacht haben, sondern die wir von vielen Menschen zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Doch wie nimmt zum Beispiel die Gruppe Halle gegen Rechts das Urteil im Verfahren gegen Liebig wahr? Nachdem so lange darauf gewartet wurde, dass Liebig endlich juristisch für sein Verhalten belangt wird.
Ich würde sagen, es ist ein riesiger Erfolg in der juristischen Auseinandersetzung. Es ist das erste Mal, dass gegen Sven Liebig jetzt eine Haftstrafe verhängt wurde, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, mehr als viele auch sozusagen spekuliert oder gehofft hatten zu Beginn dieses Verfahrens. Insofern ja, das ist ein großer Erfolg und der entscheidende Punkt, finde ich, ist tatsächlich weniger die ganz präzise Anzahl der Monate der Haft, sondern tatsächlich, dass ein Gericht erkannt hat, es ist sinnlos, das zur Bewährung auszusetzen, weil die Voraussetzungen für die Bewährung nicht vorliegen.
Das Bündnis Halle gegen Rechts fordert weiterhin, dass Sven Liebig als Versammlungsleiter und Redner für Demonstrationen nicht mehr zugelassen wird. Dies ist rechtlich möglich und Halle gegen Rechts sieht die Kriterien hierfür aufgrund seiner Verurteilung als erfüllt. In Grimma gab es eine Hausdurchsuchung bei dem Sozialarbeiter Pudding. Pudding ist Mitbegründer des Dorfes der Jugend, einem als Demokratieprojekt ausgezeichneten Jugendarbeitsprojekt in der alten Spitzenfabrik in Grimma. Pudding hatte auf Twitter einen Retweet mit einem Bild des Staatsanwaltes, der im Leipziger Kessel maskiert zugegen war, geteilt. Versehen war der Retweet mit den Worten, falls ihr euch in den leeren Gassen, Hashtag Grimmers, mal über den Weg läuft. Warum aber direkt das Mittel der Durchsuchung gewählt wurde, wenn auch eine Gefährderansprache vielleicht gereicht hätte, bleibt fraglich.
Ich verstehe es bis heute nicht so. Also ich kann nicht nachvollziehen, auch der Punkt, dass sie eigentlich auch noch unsere ganzen Büroräumlichkeiten durchsuchen wollten. Es hätte auf jeden Fall andere Möglichkeiten gegeben, die auch vom Grundsatz her verhältnismäßiger gewesen wären.
Die Polizei, so Pudding, habe auch Zufallsfunde wie größere Mengen Bargeld oder Drogen sicherstellen wollen. Der Verein Between the Lines, dessen Geschäftsführung Pudding innehat, hat auf seiner Homepage ein Statement verfasst, in dem er sich umfassend zur Durchsuchung positioniert. Wir haben mit Sarah vom Verein gesprochen.
Gerade in der Region, wenn sich der Landkreis Leipzig mit Landkreis Nordsachsen seit Jahren oder Jahrzehnten darum streitet, wer die höchsten Zahlen in rechtsradikalen Straftaten oder rechtsextremen Straftaten verzeichnet, ist es natürlich ein riesiges Problem, wenn dann demokratische Projekte oder Demokratieförderprojekte, die sogar als solche ausgezeichnet und gefördert werden, indirekt von solchen Dingen betroffen sind. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das quasi unsere Schuld ist, sondern dass quasi Mittel aus staatlichen Repressionen gewählt werden, um solche Bilder zu erzeugen, die im Umkehrschluss natürlich Projekte gefährden. Deswegen müssen natürlich auch in solchen Situationen Gesellschaften und vor allem parlamentarisch-demokratische Parteien Verantwortung übernehmen und sich hier an die Seite stellen, wenn quasi wieder solche Repressionen als Mittel benutzt werden, um Demokratiestrukturen zu schwächen.
Solidaritätsbekundungen von parlamentarischen Kräften waren für den Verein leider bisher kaum wahrnehmbar. Am 22.07. soll Kessel Musikkonzert für die Betroffenen des Leipziger Kessels am Alexis-Schumann-Platz stattfinden. Hier sollen von Polizeigewalt betroffene Personen empowert werden und zudem Spenden für die von Repression betroffenen Personen gesammelt werden. Die CDU möchte diese Veranstaltung verbieten lassen. Carsten Albrecht schildert gegenüber der Leipziger Zeitung, es sei unerträglich an dem Ort, an dem schwerer Landesfriedensbruch stattgefunden habe und 50 PolizistInnen verletzt wurden, eine solche Veranstaltung stattfinden zu lassen. Die Gruppe Dazusetzen hat andere Vorstellungen von, wie die CDU sich als demokratische Partei positionieren könnte und formuliert ein Statement. Die Wahlergebnisse, von denen sich BürgerInnen aus Sachsen und ganz Deutschland konfrontiert sehen müssen, bedeuten nur einmal mehr, dass der Kampf gegen rechts und konsequenter Antifaschismus unfassbar wichtig sind. Die CDU sollte anstatt linksprogressive Veranstaltungen zu verbieten, dafür sorgen, dass sich ihre Partei in einer klaren Linie von den Rechtsextremen in der AfD distanziert. Wie bereits am Anfang angekündigt, hört ihr hier noch den Beitrag über den AfD-Bundesparteitag in Magdeburg.
Die AfD will sich vom 28. bis 30. Juli und vom 4. bis 6. August 2023 mit rund 600 Delegierten in Magdeburg treffen, um ihr Wahlprogramm und ihre KandidatInnen für die Europawahl 2024 zu beschließen. Joschi, eine Person, die dagegen protestiert, erklärt, warum es wichtig ist, sich gegen die AfD zu stellen.
Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass die AfD immer mehr faschistische Züge annimmt. Und gerade bei diesem Parteitag wird es auch darum gehen, dass Höcke weiter ermächtigt wird. Und das sollten wir als Zivilgesellschaft bzw. Allgemeinen einfach nicht hinnehmen. Und deswegen möchten wir da ein großes und starkes Zeichen setzen gegen die Faschisierung der Politik im Allgemeinen bzw. halt auch insbesondere der AfD ein Zeichen zu setzen, weil sie ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird als rechtsextremistische Partei und die Jugendorganisation auch als bewiesen rechtsextremistisch eingestuft ist.
Der Bundesparteitag soll in der Magdeburger Messe stattfinden. Wie sich die Messe und die Stadt dazu positionieren, führt Joschi weiter aus.
Die Messe wird halt von einem teilstädtischen Unternehmen verwaltet, der MVGM GmbH. Und dieses Unternehmen, sowohl als auch die Stadt, berufen sich dabei auf das Grundgesetz der Meinungsfreiheit und sagen, hey, wir müssen ja alle ihre Meinung kundtun lassen und da können wir jetzt nicht differenzieren, ob jemand rechtsextremistisch ist oder beobachtet wird oder nicht. Es ist legitim, dass sie ihre Veranstaltung dann machen. Das sind so die Statements aus der Stadtverwaltung und auch von der Firma selbst.
Sowohl Messe als auch Stadt grenzen sich also nicht von der rechtspopulistischen Partei ab. Noch ein Grund mehr, sich laut dagegen zu stellen. Das Bündnis Solidarisches Magdeburg organisiert in Zusammenarbeit mit dem bundesweiten Bündnis Aufstehen gegen Rassismus am 28. und 29. Juli vielfältige Protestaktionen, zu denen bundesweit mobilisiert wird. Ziel ist es, ein deutliches Zeichen gegen die völkischen NationalistInnen und RassistInnen der AfD zu setzen. Eine Einschätzung zur AfD gibt die Pressesprecherin von Aufstehen gegen Rassismus und erklärt, wieso es wichtig ist, sich am Protest zu beteiligen.
Ja, also die AfD ist schon immer rechtskonservativ und in Teilen faschistisch. Was wir aber in den letzten Jahren und Monaten so erleben, ist eine immer weitere Verschiebung ins Völkische mit Björn Höcke als Galionsfigur, der zuletzt wegen Verwendung von NS-Vokabular von der Staatsanwaltschaft Halle angeklagt wurde. Und die Bundesparteitage der AfD sind immer ein ganz guter Marker, um die Entwicklung der Partei zu verfolgen. Die AfD setzt auch in Fragen der EU-Politik auf Nationalismus und Abschottung und wir demonstrieren eben für ein demokratisches und offenes Europa. Die AfD befindet sich seit einigen Wochen im Umfragehoch. Nach aktuellen Umfragen aus Sachsen-Anhalt steht hier die Partei bei 29% und der Bundestrend ist ja auch nicht viel besser. Gerade nach Sonneberg und Dragun-Jesnitz, wo die AfD jetzt einen Landrat und einen Bürgermeister stellt, fühlt sich die AfD bestärkt. Und genau dieses Hoheitsgefühl der Partei wollen wir brechen und zeigen, dass wir viele sind, die sich ihr entgegenstellen und die keinen Bock haben auf ihre rassistische, nationalistische, sexistische, queerfeindliche Politik.
Neben der unfreundlichen Begrüßung der AfD-Delegierten am Freitag, den 28. Juli, durch die Omas gegen Rechts mit Bannern, Transparenten und Schildern vor der Messe, gibt es noch viele weitere Aktionen. Beispielsweise
am Samstag, den 29. Juli, gibt es dann gleich zwei Demos, die beide um 12 Uhr am Hauptbahnhof in Magdeburg starten. Für alle etwas Feierwütigeren gibt es eine Großdemo, die sozusagen ein Techno-Rave ist und Nazis wegbassen 2.0 heißt. Die führt durch die Innenstadt zum Jerichoer Platz. Wir wollen ja viele erreichen mit unseren Aktionen und eben auch solche, die vielleicht davor noch nicht so viel mit Protesten gegen die AfD zu tun hatten. Dann gibt es noch eine zweite kürzere Demo, die auch um 12 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof startet. Die führt aber auf direkterem Wege zum Jerichoer Platz und ist damit auch für Menschen, die nicht so mobil unterwegs sind, zugänglicher, weil sie einfach kürzer ist. Und auch gerade bei der Hitze ist es vielleicht besser, wenn man nicht so lange laufen muss. Um 13 Uhr beginnt dann auf dem Jerichoer Platz eine Protestkundgebung mit Open-Air-Konzert. Das läuft dann bis in die späten Nachmittagsstunden. Also da wird es viele Redebeiträge geben von Organisationen, Vereinen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Parteien, Kirchengemeinden etc. Und dann eben auch noch Musikbeiträge von Bands und verschiedenen MusikerInnen.
Das Bündnis ruft bundesweit dazu auf, nach Magdeburg zu kommen, denn
in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland leben viele, die sich für Weltoffenheit, Toleranz, Akzeptanz, Diversität einsetzen wollen. Und genau diese Menschen rufen wir alle dazu auf, sich an den Protesten in anderthalb Wochen zu beteiligen. Denn je mehr wir sind, desto besser und desto deutlicher ist das Zeichen an die AfD und Konsorten. Wir haben keinen Bock auf Chauvinismus, rechte Ideologie etc.
Aus Berlin und Hamburg wird es einen Bus zur gemeinsamen Anreise geben. Und auch aus vielen anderen Städten ist eine gemeinsame Zuganreise geplant. Auf der Seite www.aufstehen-gegen-rassismus.de sind alle Infos zur Anreise und zu den Protestaktionen zusammengestellt.
An dieser Stelle wollen wir an Opfer rechter Gewalt erinnern. Diese Erinnerungen führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeu-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an den Jugendlichen M. Der Jugendliche, der als M.S. geführt wird, wurde am 14. Juli 2007 in Brinjahe in Schleswig-Holstein von einem Neonazi erschlagen. Das Opfer hatte früher Kontakt zu einer rechten Clique, hatte sich aber inzwischen von der Szene gelöst. Das Landgericht Kiel verurteilte den Täter wegen Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Der Mord an dem jugendlichen M. ist nicht staatlich als rechte Gewalt anerkannt, da Täter und Opfer angeblich beide aus dem rechten Milieu kamen, schlossen die Behörden eine politisch motivierte Tat aus. Wir erinnern an Dagmar Kuhlmann. Dagmar Kuhlmann wurde am 16. Juli 1995 in Altina in Nordrhein-Westfalen von einem Neonazi ermordet. Am Tag der Tat handelte der Täter mit seiner Lebensgefährtin zusammen. Die beiden lockten Dagmar Kuhlmann in ihre Wohnung und misshandelten sie körperlich. Anschließend fuhren sie mit ihr in ein Waldstück, wo der Täter Dagmar Kuhlmann ermordete. Der Mord an Dagmar Kuhlmann war der erste in einer Serie von 3 Morden. Vor dem Essener Landgericht wurde der Täter wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gegensatz zu den anderen beiden Opfern erkennt das Gericht beim Mord an Dagmar Kuhlmann kein rechtes Tatmotiv. Dagmar Kuhlmann ist daher nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Konstantin M. Konstantin M. wurde am 17. Juli 2013 in Kaufbeuren in Bayern von einem Neonazi ermordet. Konstantin M. war Besucher eines Fests, als eine Gruppe von mindestens 6 Männern begann, eine andere Gruppe von migrantisch gelesenen Personen zu provozieren und rassistisch zu beleidigen. Es entstand eine Schlägerei zwischen beiden Gruppen, an denen Konstantin M. nicht beteiligt war. Konstantin M. beobachtete als Zuschauer die Schlägerei und wurde dann selbst von einem der Neonazis rassistisch beleidigt. Der Täter schlug Konstantin M. gegen den Kopf. Konstantin M. starb trotz Reanimationsversuchen wenig später im Krankenhaus. Der Täter wurde vor dem Landgericht Kempten wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 11 Jahren Haft verurteilt. Trotz Vorstrafen und nachweisbaren Verbindungen in die rechte Szene erkannte das Gericht kein rassistisches Tatmotiv an. Konstantin M. ist deswegen nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Werner Weikum. Werner Weikum wurde am 19. Juli 1996 am Bahnhof von Eppingen in Baden-Württemberg von einer Gruppe neonazistischer Jugendlicher ermordet. Die Gruppe raubte Werner Weikum aus und prügelte ihn zu Tode. Vor dem Landgericht Heilbronn wurden 2 Mitglieder der Gruppe zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 8 anderen Angeklagten wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt mit bis zu 8,5 Jahren wegen Mordes, Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung. Vom Gericht wurde ein politischer Hintergrund der Tat nicht gesehen. Werner Weikum ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Samstag, den 22. Juli, findet von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr eine Stadtführung unter dem Titel Anarchismus in Kreuzberg bis 1933 statt. Für die Entwicklung der deutschen anarchistischen Bewegung bis 1933 fungierte Berlin stets als wichtiges Zentrum, gerade Kreuzberg spielte dabei eine herausragende Rolle. Hier wohnte Johann Most, hier bestand öffentliche und clandestine Gruppen, hier wurden der freie Arbeiter und der Sozialist Gustav Landauers gedruckt, wurden Kontroversen ausgetragen, fanden große öffentliche Volksversammlungen mit über 1000 Teilnehmenden statt. Treffpunkt ist die Oppelner Straße 45 und man kann gegen eine Spende teilnehmen. Ebenfalls am Samstag, den 22. Juli, findet in Berlin zum dritten Mal die Internationalist Queer Pride statt. Es wird einen alternativen und politischen Pride-Marsch geben, der seinen Fokus auf antikoloniale, antirassistische und antikapitalistische Freiheitskämpfe richtet. Der Marsch beginnt um 17 Uhr auf dem Hermannplatz. Am Sonntag, den 23. Juli, findet eine Demonstration in Gedenken an den am 23.07.2020 verstorbenen Ferhat Mayouf statt. Ferhat Mayouf starb im Alter von 36 Jahren im Gefängnis in Moabit an einer Rauchvergiftung. Für viele steht fest, dass dies Mord war, da die Wärter Ferhat 20 Minuten in seiner brennenden Zelle gelassen haben, um auf die Feuerwehr zu warten, anstatt die Tür zu öffnen und ihn zu retten. Darum wird in Gedenken an Ferhat und für die Aufklärung dieses Falles ab 17 Uhr auf die Straße gegangen. Treffpunkt ist an der U-Bahnhof Turmstraße. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 20.07.2023.